Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und Batsch ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade live auf Sky. Mit dabei heute pünktlich wie die Maurer Thomas Wagner. Es gab einen kleinen Engpass, einmal mehr, ne, bei der Bahn.
7 Minuten vorher ins Studio reingekommen. 7 Stunden für eine Strecke, die sonst 4,45 ist.
Das hat man schon mal. Ich habe auch einschlägige Erfahrungen mit der Bahn gemacht, aber...
Und die S8 in München ist mittlerweile auch ein Problemfall, würde ich sagen.
Oh Gott. Eine Problembahn?
Ja, eine Problembahn.
Es ist eine Problembahn. Timo Schmidtchen ist auch da.
Ich bin heute mit dem Expressbus 177 Alte Heide gefahren. Und pünktlich? Der war pünktlich.
Ich darf nur noch eins sagen. Ich möchte die beiden Damen grüßen, die mich ins Taxi mit reingelassen haben. Die fuhren zum Flughafen. Ja. Ich habe ein bisschen charmiert bei, ich glaube, Marlene und Charlotte. Die eine nach Hamburg, die andere nach Berlin. Ich hoffe, sie haben es geschafft, falls ihr mich jetzt seht. Es war sehr schön. Es war eine sehr intensive Taxifahrt, muss ich sagen.
Und spätestens jetzt hast du neue Anlaufstätten in den, genannten Städten. Wir fangen an mit einem... Ja, trauriges Thema ist es ja Gott sei Dank dann doch nicht komplett. Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Adam Scholler ist der Fuß der Woche aus einem dramatischen Grund. So, glaube ich, kann man es sagen. Kreislaufzusammenbruch, Herzstillstand, so ganz genau weiß man es nicht. Jedenfalls musste er akut behandelt werden am Spielfeldrand.
Wiederbelebt wirklich.
Wiederbelebt werden. Also dann gab es wohl doch einen Herzstillstand. Ich will mich da jetzt nicht auf medizinisches Glatteis begeben, weil so hundertprozentig ist das, glaube ich, noch nicht kommuniziert, was letztlich war. Was wir wissen ist, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Er ist Athletiktrainer mittlerweile beim Ungarischen Fußballverband, ne? Und bei der ungarischen Nationalmannschaft.
Im Star von Rossi.
Genau, und ganz lange in der Bundesliga aktiv gewesen. Insofern, nicht nur deshalb liegt uns seine Gesundheit in besonderem Maße am Herzen. Ich fand es beachtlich, wie die ungarische Bank und die ungarischen Spieler reagiert haben. Ich fand es bedenklich, wie Wout Weghorst im Anschluss seinen verwandelten Elfmeter gefeiert hat. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir Adam Scholley dann bald wieder bei bester Gesundheit am Spielfeldrand erleben werden.
Sie haben ja sogar gesagt, dass er vielleicht morgen im Stadion sein könnte.
Ja.
Das wäre natürlich wunderbar, ne? Also auch nicht nur, das wünscht man ja jedem, aber ein ganz feiner Kerl, auch wenn man ihn früher so immer erlebt hat. Was ich im ersten Moment gedacht habe, einer im Trainingsstaff der Nationalmannschaft, die werden ja sicherlich auch immer durchgecheckt und sowas, ne? Also, dass es ja wohl gar keine Anzeichen dafür gab. Und wie du sagst, der Jubel von Weghorst zutiefst irritierend. Ich würde allerdings auch sagen, er hat sich danach entschuldigt dafür, hat gesagt, er kann mit solchen Dingen ganz schlecht umgehen. Ja. Und da mal, glaube ich, sollte man es dann auch bewenden lassen, dass das so zu jubeln wie in einem WM-Finale nach so einer Unterbrechung völlig daneben war. Ich glaube, das weiß er mittlerweile selber.
Vielleicht auch eine Übersprungshandlung.
Naja, ja, deshalb, also, er sagt, er kann das gar nicht sehen, wenn einem was passiert und
Also umso beachtlicher, wie viele andere damit umgegangen sind.
Richtig.
Also in einem völlig irritierenden Moment richtig gehandelt, soweit man das sagen kann.
Timo. Er ist auch wieder zu Hause. Also es war ja in Amsterdam, ist jetzt wieder bei seiner Familie, wurde verkündet. Also das ist das Gute. Wenn ich euch jetzt da sitzen habe, ich weiß nicht, hattet ihr ähnliche Situationen schon? Hattet es das Eriksen, habt ihr das Ding gemacht? Wie geht man da dann als Kommentator um? Oder
also,
als Interviewer?
Ich hatte Spiel hier aus der Büchse, wie wir sagen. Damals das Spiel FC Sevilla als Puerta.
Oh, ja. Boah, da läuft mir eiskalt.
Also das ist für mich noch nach wie vor das Schlimme. In dem Fall war das Schlimme, du siehst, der liegt da irgendwie und du hast überhaupt nichts mitbekommen. Dann wird irgendwann die Zeitlupe eingespielt und dann denkst du, da stimmt irgendwas nicht. Dann geht der ja selber noch vom Platz runter. Also die haben den einigermaßen stabil gemacht. Der geht runter und du hörst dann irgendwie nach dem Spiel, der ist verstorben in der Kabine. Und du hast auch schon gehört, dass im Stadion irgendwas die Runde gemacht hat. Also da habe ich jetzt wirklich akut Gänsehaut. Ganz, ganz schlimm.
Das war ja bei Puerta, war es ja, glaube ich, so. Ja, es hat aufrecht den Platz verlassen, genau, musste in der Kabine wiederbelebt werden, ist dann zurückgekommen, ist dann ins Krankenhaus gefahren. Alle dachten, er ist über dem Berg.
Ja.
Um dann im Krankenhaus nochmal eine Herzattacke zu bekommen oder war es multiples Organversagen?
Also es war auf jeden Fall was mit dem Herz, glaube ich. Ja. Und er ist auf dem Platz zusammengebrochen, ist, wie du sagst, aufrecht raus, ist in der Kabine nochmal zusammengebrochen und also...
Ich habe damals Tage später in Monaco den Supercup übertragen zwischen Sevilla und dem AC Mailand war es, glaube ich. Mhm. Und es wurden verschiedene, also das ist völlig absurd, es wurden da in der Vorbereitung verschiedene Szenarien vorbereitet. Puerta lebt, Puerta ist im Stadion, Puerta ist nicht im Stadion, Puerta verstirbt. Also, boah, wenn ich da dran denke, läuft es mir
auch schon.
Also ja. So das war so in der Vorbereitung, deshalb bin ich mit dem Fall auch so intensiv vertraut, weil ich mich tagelang eigentlich nicht mit dem Spiel beschäftigt habe, sondern mit dem Gesundheitszustand. Und dann gab es ja auch eine gewisse Nähe von Schalke zum FC Sevilla. Und dann wurde ja weltweit kondoliert. Dann, ich glaube, dienstags oder mittwochs verstarb er. Ja, so, also das ist jetzt wirklich so ungefähr der Erinnerung nach. Und dann flogen die Videos und Nachrufe und so weiter flogen rein. Und das war auch dann in Monaco eine sehr bizarre Stimmung. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten alle Spieler Puerta auf dem Rücken, die Fahnen hingen auf Halbmast, es wurde nicht gejubelt. Also das war, das hatte eher was mit Gedenkfeier zu tun. Das war ganz weit weg von einem Fußballspiel. Ich hatte Ümit Özat 2008 in Karlsruhe. Das war ein heißer, meiner August-Abend. Spiel zwischen dem KSC und dem 1. FC Köln. Und Ümit Özat ging ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Und man ist ja mit den Augen immer am Spiel und am Ball. Und auf einmal stoppte das Spiel und du sagst, was ist jetzt los? Ah, da liegt einer. Und Ümit Özat lag da. Und neben mir saß Winnie Schäfer. Per Zufall. Der hatte Jahre davor Marc-Vivien Foé.
Ja, oh, stimmt, in Kamerun.
Beim Confed Cup verloren.
Mhm.
Und guckte mich an, so mit dem Blick, ach du lieber Gott.
Mhm.
Und das war ja das einzige Mal in meinem Leben, wo ich sagen würde, ich hatte keine Lust mehr, ein Fußballspiel zu kommentieren. Das Spiel ging dann, er wurde minutenlang behandelt, wurde dann abtransportiert. Unter dem Eindruck des Gesehenen kollabierten Zuschauer im weiten Rund. Das heißt, es waren multiple Notarzteinsätze im kompletten Stadion. In das alte Wildparkstadion konnte man mit dem Notarztwagen noch reinfahren. Ich denke, eine Viertelstunde war unterbrochen. Dann kam irgendwann die erleichternde Nachricht, er ist stabil und auf dem Weg ins Krankenhaus. Und aufgrund einer polizeilichen Empfehlung wurde dieses Spiel dann fortgesetzt. Und es hat niemanden interessiert, wie es ausgegangen ist. Am Ende war nur wichtig, er lebt und er überlebt. Und er hat ja dann auch nach diesem Spiel seine aktive Karriere beendet.
Ja.
Das war der für mich nachhaltigste.
Dass die Leute, die das dann mitkriegen, ne? Das war so ein warmer Abend. Wahrscheinlich geht's dem einen oder anderen, dann sieht er das auch noch, wie das dann auch selber auf einen übergeht, ne?
Boah. Aber das war vielleicht das wichtigste Spiel, das ich hatte in meiner Kommentatorenlaufbahn, weil es einfach gezeigt hat, es ist nur Fußball. Es gibt viel wichtigere Dinge als das. Also diese Parabel quasi, wie es ausgeht, ist wurscht, Hauptsache er überlebt, steht eigentlich über jedem Fußballspiel. Das heißt, wir reden über Unterhaltung. Die wirklich wichtigen Dinge passieren in der Regel außerhalb des Fußballfeldes.
Ja, danke, dass ihr so ehrlich, hat mich jetzt einfach interessiert. Es war, stand nicht so im Ablauf, hatten wir jetzt nicht so geplant, aber ist ja ein Thema, mit dem wir uns auch mal beschäftigen müssen.
Das war krass. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, klar. Das Spiel habe ich gesehen, aber auch das, was ich, wie gesagt, selbst kommentiert habe. Vor allem, wenn du dann siehst, der fällt einer um, ohne Gegner einwirken, dann weißt du eigentlich schon, dass irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Ne?
Ja.
Also, grausam.
Aber gut, der, Adam Scholler geht's gut. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass er morgen ist, schon wieder im Stadion ist.
Genau, könnt, also er ist auf jeden Fall zu Hause bei seiner Familie. So, dann, alles Gute für ihn.
Ja, die besten Wünsche hier aus dem Studio.
Auf jeden Fall.
Wird ja auch in Ungarn geschaut, die Glanzparade vielleicht.
Ne, wird ja.
Podcast-Charts
Ungarn, was haben wir da?
Die check ich mal. Die check ich jetzt mal.
Also, alles unter Top-10-Platzierung würde mich
wundern.
Wundern.
Guck ich mal.
Ja, guck
ich
mal.
Ich hab
rein.
Die Zeit, ihr könnt.
Wir machen den Schlenker zur deutschen Nationalmannschaft. Ein beeindruckender Sieg gegen einen leichtgewichtigen Gegner. So.
Ich würde Bosnien so einschätzen, an einem guten Tag und zu Hause, wie wir es im Hinspiel gesehen haben, ja, können die schon die auch Probleme bereiten, weil das ja eigentlich eine ganz gut ausgebildete, leidenschaftliche Mannschaft ist. Jetzt am Samstagabend war es tatsächlich der 73. der Weltrangliste, der am Ende von einer Mannschaft, die einfach nicht aufgehört hat und die unfassbar gierig war, richtig überfahren wurde. Sie haben mir nachher, muss ich echt sagen, bei 5 haben sie mir dann echt fast ein bisschen leid getan, die Bosnier. Und ja, ich glaube, das ist dieses, wenn ich das noch sagen darf, gerade im November, ne, hat der eine mal ein Wehwehchen, sagt mal ein Spiel ab, die Mannschaft lässt das dann bei 2 oder 3-1 vielleicht so ein bisschen dahin plätschern oder sowas. Und das ist, finde ich, das Größte, was Nagelsmann geschafft hat, dieser Paradigmenwechsel,
ja,
dass alle wieder kommen, dass alle Bock haben, dass der Konkurrenzkampf so groß ist, dass diese Mannschaft eine Gier hat. Und bevor wir gleich in die Tiefe gehen, also wenn du Musiala, Havertz und Wirtz siehst, das ist ja, also das ist Wahnsinn und das ist, würde ich fast sagen, im Moment eine der 2, 3 besten Offensivreihen, die es im Weltfußball gerade gibt.
Geht das Herz auf, ne?
Da geht einem wirklich das Herz, ja, auf.
Also, muss ich auch sagen. Was ich so mit am beeindruckendsten finde, ist die Tatsache, dass ich schon häufiger gehört habe, dieses Jahr nehmen wir die Nations League ernst. Mhm. Und in diesem Jahr habe ich das Gefühl, dass sie es wirklich tun.
Ja.
Aus welchem Grund auch immer. Also, wenn es nur darum geht, das gute Gefühl der Europameisterschaft quasi weiterzuführen oder auf die nächste Stufe zu heben. Wie du sagst, dass die einfach nicht aufhören und nicht nachlassen und gierig sind und gierig bleiben und das Ganze dann paaren mit individueller Weltklasse und dementsprechender Finesse, dann macht es auch Spaß zu gucken. Das heißt, jeder Zuschauer, der da war, geht mit einem guten Gefühl raus. Und dann ist so ein 7-0 auch gegen den 73. der Weltrangliste schon was Außergewöhnliches und was nicht Alltägliches.
Und wenn du gerade sagst, die Nations League, ich habe es nie verstanden, ich habe das auch schon nie gesagt, wir haben 3 Sieger bisher gehabt, Portugal, Frankreich und Spanien, glaube ich. Mhm. Also das sind Größen im europäischen Fußball und auch im Weltfußball. Und dieser Turniermodus, du hast 16 Mannschaften in 4 Gruppen, also es können ja alle schimpfen, aber ich finde, das ist schon ein hochkarätiger Wettbewerb. Und du kannst dich ans Gewinnen auch einfach gewöhnen.
Ja.
Guck dir die Argentinier an, die haben vor der WM damals die Copa America gewonnen, die haben die WM gewonnen, dann haben sie dieses Spiel gegen Italien, diese Finalissima, mhm, zwischen Südamerika und Europameister. Jetzt haben sie wieder die Copa gewonnen. Die sind einfach gierig nach Erfolg. Und wenn du sowas gewinnst, auch wenn es nur die Nations League ist, da kann einfach was draus entstehen. Auch dieses Gefühl, wir gewinnen enge und wichtige Spiele. Und vor allem, wir haben Lust zu gewinnen.
Ja. Und das Viertelfinale ist ja auch hochkarätiger als das einer Europameisterschaft, weil die Dritten dann noch weiterkommen ins Achtelfinale. Da hast du erstmal noch ein paar K.O.-Spiele, wo du sagst, okay, ist klar, wer weiterkommt. Die Viertelfinalspiele werden jetzt ja...
Es fehlt nur England, sonst sind alle, genau, sonst sind alle dabei.
Ja, überhaupt die Tatsache, dass dieser Wettbewerb wurde ja belächelt.
Genau.
Hier in Deutschland in besonderem Maße wurde er belächelt. Und das ist auch genau das, was die Spieler ausgestrahlt haben in den letzten,
richtig,
Jahren.
So.
Und jetzt hast du eine Situation, jetzt wird nichts belächelt. Du hast eine Generation, ganz offensichtlich, die Bock hat, Spiele zu gewinnen und Bock hat, die Leute mitzunehmen und zu überzeugen. Mit gutem, mit spektakulärem, mit sehr ansehnlichem Fußball, den entsprechenden Ergebnissen. Eine noch lange nicht satte Spielergeneration. Und natürlich kann so ein Sieg in der Nations League, also so ein Gesamtsieg, auch eine natürliche Leiter oder eine natürliche Treppe zu einem noch zu definierenden kontinental oder interkontinental Erfolg.
Und was du gerade sagst, ist ja, Kimmich ist ja das beste Beispiel. Ja. Mit den Bayern alles gewonnen, aber mit der Nationalmannschaft noch gar nichts gewonnen. Das hat er ja selber auch gesagt, wie sehr das an ihm genagt hat bei der WM zum Beispiel. Dann hast du die Jungen, die haben mit den erfolglosen Dingen, also ein Wirtz war ja gar nicht dabei bis zur Europameisterschaft. Mhm. Die war ja mit dem Viertelfinale vom Ergebnis her, würde ich sagen, okay. Von dem, was sie entfacht hat, noch mehr.
Ja.
Und du hast vor allen Dingen, finde ich, und das ist ganz anders als dieses Rollenverständnis, was wir bei der Europameisterschaft hatten, wo ja eigentlich Nagelsmann jedem Spieler genau erklärt hat, was er zu tun hat, obwohl er das auf ein, zwei Positionen dann nachher auch aufgelöst hat, ja, wie Emre Can im Viertelfinale, hast du auf jeder Position eigentlich fast Konkurrenzkampf, ne? Da kann sich jetzt auch keiner zurücklehnen. Du hast jetzt im defensiven Mittelfeld Groß und Andrich gehabt. Ja, wenn die jetzt einfach sagen würden, ich sage jetzt mal zweimal ab wegen einer leichten Oberschenkelzerrung, dann sind halt Pavlovic und Stiller dahinter. Mhm. Und vorn die Jungs wie Musiala und Wirtz und auch Havertz, die musste ja bremsen in ihrem Spieltrieb. Also von der Breite und auch von dem, was diese Mannschaft ausstrahlt, jeder Einzelne, ist das erste Mal, würde ich sagen, seit 2016 wieder in der Nationalmannschaft, wo es wirklich Spaß macht, zuzugucken.
Ja. Ja, und du hast halt eine neue Ausgangssituation. Die Euro wurde ja isoliert als Projekt betrachtet, wo eben auch klar war, hier werden ein paar Spieler, Granden, danach abtreten. Aber das ist im Prinzip ein vierwöchiges Projekt. Dem wurde ein halbes Jahr lang alles untergeordnet. Jetzt haben wir ja, wahrscheinlich kann man es auch unter Projekt sehen, aber es ist ja eine deutlich längere Spanne. Und über 2 Jahre kannst du dich ja nicht auf einzelne Personen festlegen, sondern du legst dich auf einen Personenkreis fest. Und wenn ich jetzt sehe, wie diese Torhüterposition forciert wird, wie die Mittelstürmerposition forciert wird, wie Leute wie Wirtz und Havertz und Musiala auch in der Nationalmannschaft deutlich stärker noch in die Verantwortung genommen werden und deutlich stärker auch in Haftung genommen werden, und wie die das zurückzahlen, dann muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich ein gutes Gefühl, was 26 betrifft.
Alex Geisler ist heute mal wieder in der Regie.
Da freut er sich.
Da freuen wir uns darüber.
Schön. Der Grinsedackel. Ja.
Aber du hast gerade Torhüterposition und Mittelstürmer, ja, angesprochen. Ich meine, das ist natürlich echt auch interessant. Ne?
Sind eigentlich die beiden einzigen mit der Linksverteidigerposition, wo ich gerade sage, das ist noch relativ offen. Der Rest steht eigentlich mit guten Alternativen. Und ich fange mal an im Tor. Für mein Dafürhalten macht Baumann das ganz hervorragend, sowohl gegen die Niederlande als auch jetzt, als er nur ein einziges Mal geprüft wurde. Mhm. Ich glaube, ist einfach ein guter Typ. Das hat man so auch immer im Umfeld jetzt des Turniers gehört, wo er sich klaglos als Nummer 3, was heißt, das war ja klar, hinter Ter Stegen und Neuer. Für mich hat sich die Hierarchie insofern ein bisschen geändert. Wenn Ter Stegen zurückkommt, ist er für mich wieder die Nummer 1. Das sagen ja auch alle. Und Oliver Baumann, denke ich, wird dann erstmal die Nummer 2 sein.
Glaube ich auch. Also Nübel hat jetzt die eine Chance morgen.
Genau, er hat ja schon eins gehabt, ein Spiel bei der letzten Maßnahme.
Wobei hat Nagelsmann nicht schon expressis verbis auch zum Ausdruck gebracht, dass Baumann für ihn eigentlich so einen Tick die Nase vorne hat.
Genau.
Aber auch dahinter ist halt insgesamt Bewegung.
Ja.
Also bei Ter Stegen weiß ja keiner, wie kommt er zurück. Toi, 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 hoffentlich kommt er so schnell wie möglich zurück. Aber du hast jetzt mit Ortega hast du eine Situation, dann wurde Blaswig mal eingeladen. Also warum sollen nicht noch 2, 3 einfach mal dazukommen und mit reinkommen? Und die Leute kommen halt gerne wieder.
Erstaunlicherweise nur, dass Trapp eigentlich, der war ja zwischenzeitlich, hat er ja gespielt letztes Jahr.
Ja.
Und der ist ja eigentlich wieder in Riesenform, dass der im Moment kein Thema mehr ist. Und Leno sich wahrscheinlich mit dem Ding, naja, als Nummer 3, dann trainiere ich lieber wahrscheinlich ein Stück weit rausgenommen hat.
Ja.
Wobei ich das bei Leno trotz allem, muss ich sagen,
verständlich.
Ich finde es auch nicht ganz unverständlich. Also es wurde mir ein bisschen zu negativ dargestellt. Der hat 9 oder 10 Länderspiele, hat er glaube ich schon gemacht.
Ja.
War immer die Nummer 3, als alle Großen noch da waren und soll dann hinter Nübel und Baumann, die noch gar kein Länderspiel hatten, zurück. Dass der sagt, ich will vielleicht nochmal fit werden, kann ich irgendwie auch ein Stück weit verstehen. Wobei ich normal immer natürlich eine Nominierung für die Nationalmannschaft als das Größte empfinden würde.
Also ich jetzt persönlich auch vom Gefühl. Ja. Also es gibt einen Teil in mir, der versteht es. Also ich gehe zu 100% mit dir, zu sagen, warum soll ich da mitfahren und mich auf die Bank setzen? Und
Weil ich von den Dreien keine Chance habe zu spielen.
Genau, ich spiele sowieso nicht. Genau,
und das war ein bisschen ungewöhnlich. Aber wie du sagst, der andere Teil sagt, du musst kommen, wenn Deutschland ruft.
Würde ich sagen. Würdest du auch kommen?
Ich hätte Zeit.
Ja.
Ja.
Und Tim Kleindienst macht das vorne, wenn wir zum Mittelstürmer-Position kommen. Das ist ein Typ zum gerne haben.
Absolut. Finde ich. Aber Fülle ja auch. Die beiden.
Beide.
Beide, absolut.
Beide. Und jetzt.
Und Undav.
Und
auch zum gerne auch noch haben.
Ja, stimmt. Und jetzt gibt es den ganz großen Vorteil, Undav hat noch eine etwas andere Position, nicht klassische Mittelstürmerposition. Es hat Kleinis, hat den ganz großen Vorteil, dass er durchgehend vor deutscher Öffentlichkeit spielt.
Und Füller
hat den Nachteil, dass er gar nicht spielt.
Ja.
Aber selbst wenn er spielen würde, könnte keiner sagen, macht er viel, fühlt er sich wohl in West Ham. Du guckst nur auf die Zahlen sind nicht überzeugend.
Gut, ist ja verletzt auch im Moment. Ne?
Da steht sowieso außer Frage. Aber wie Kleindienst explodiert, ist wirklich, es ist auch keine Überraschung. Wir haben es ja hier, weiß ich was, in der ersten Glanzparade oder in der zweiten der Saison gesagt, ey, Tim Klein, wenn der nicht Nationalspieler ist, dann haben wir beide keine Ahnung.
Und wie Wahnsinn das ist, ne? Der ist in Freiburg nicht richtig zurechtgekommen, in Gent ist er nicht richtig zurechtgekommen, in Heidenheim hat es immer funktioniert, jetzt kommt er dahin, der reißt den ganzen Verein Borussia Mönchengladbach mit.
Hundertprozentig.
Und könnt ihr euch
das Gesicht, es ist das Gesicht von Gladbach.
Könnt ihr euch noch erinnern, vor vielleicht 12 oder 14 Monaten, wenn du ein Aufgebot der Nationalmannschaft gesehen hast, dann stand er unterteilt in Torhüter, Abwehr, Mittelfeld und Angriff. Wir hatten keinen einzigen Stürmer, also Thomas Müller war der Einzige, der als Mittelstürmer fast fungiert hat. Ja. Dieser Wahnsinn aus der Spätära Löw, muss man ehrlich sagen, wir wollten spielen wie die Spanier. So, und dann hast du zum Glück Fülle. Fülle hat 14 Länderspieltore in 22 Spielen.
Ja.
Ich sage immer, Fülle ist für mich nicht Weltklasse, aber er ist ein Spieler, der auf internationalem Niveau auch in der Champions League mitspielen kann.
Ja.
Das würde ich über Undav auch sagen. Und Kleindienst kommt auch dahin. Das heißt, wir haben, finde ich, keinen Mittelstürmer der Region Lewandowski, Kane oder Ronaldo früher. Aber wir haben vorne Anspielstation und Kleindienst ist sehr robust, hat eine gute Art.
Ja.
Wir können endlich mal wieder aus Mittelstürmern auswählen.
Ja.
Internationale Klasse hätte der Kicker wahrscheinlich. Oder im weiteren Kreis.
Im Blickfeld.
Genau.
Nein, aber drei bauähnliche Mittelstürmer, die du halt bringen kannst. Und da hat Julian Nagelsmann jetzt den Luxus, er kann den Formstärksten jeweils nehmen.
Richtig.
Und alle anderen trotzdem mitnehmen, weil also sie haben ja eine Funktion.
Und wie du sagst, Undav spielt ja sogar noch ein bisschen was anderes, fast ein bisschen dahinter.
Genau.
Also der blockiert damit nicht mit drei Mittelstürmern irgendeinen Stürmerplatz oder sowas. Ne?
Genau. Also wenn du mit Kleinis und Füllkrug fährst du mit zwei klaren würdest du mit zwei klaren Mittelstürmern zu einem großen Turnier fahren.
Ja. Endlich mal wieder.
Das ist wirklich. Ja. Das ist und Tim Kleindienst, also wenn wir uns den kleinen Schlenker noch erlauben, das ist ja kein geborener Nationalspieler. Und das macht ihn ja so wahnsinnig sympathisch, weil er sich dieses Niveau angeeignet hat. Es lag ihm nicht in der Wiege.
Genau.
Er über Freiburg, über Heidenheim oder drehst noch weiter, weiß ich, Cottbus
heißt, so.
Also, das ist ja einer,
Jüterburg.
Ja. Das ist einer, der sich dieses Niveau sukzessive draufgepackt hat. Und insofern auch eine gewisse auch Dankbarkeit ausstrahlt für diese Nominierung, weil es für ihn nicht selbstverständlich ist. Und weißt du, wer ähnlich ist vom Profil? Also von dieser.
Das wollte ich gerade sagen. Wir haben nämlich zwei oder drei davon.
Genau, also Andrich ist genau der gleiche. Fülle,
Pascal Groß ja
Pascal
eigentlich
Groß
auch. Der ist übers Ausland, den hat überhaupt gar keiner beachtet. Ja. Und das sind Leute, die so geil da drauf sind. Nationalmannschaft, da hätten die doch vor zwei Jahren alle nicht dran gedacht.
Ja.
Im Himmel nicht. Und dann hast du die Hochbegabten, die da vorne rumlaufen.
Genau.
Ne?
Also die Hochbegabten, die dann wirklich outstanding sind, die im Zweifel mit 16 schon wussten, also ist eine Frage der Zeit. Ist es morgen oder ist es übermorgen?
Ich habe Wirtz mal in der B-Jugend beim FC gesehen und ganz ehrlich, da, selbst wenn du betrunken am Geisbockheim gestanden hast, hast du gedacht, also wenn der sich nicht
Da gibt's genug.
Ja, ja. Aber da musst du ja sagen, dass der Nationalspieler wird, das erkennt wirklich ein Blinder.
Ja.
Aber er hat es dann auch durchgezogen, das ist ja auch eine Qualität.
Hundertprozentig. Ne? Ja. Also du brauchst ja dann auch das Glück.
Und du musst dabei bleiben.
Und bei Wirtz ist jetzt der spezielle Fall, also es gibt auch Beispiele, wo dann so ein Kreuzbandriss die Karriere kostet. Hochbegabt hin oder her. Ja. Aber so wie er zurückgekommen ist und dieses Niveau wieder erreicht hat und jetzt sich ja noch sukzessive steigert, das ist ja außergewöhnlich.
Ja.
Aber so diese drei Charaktere, wenn wir jetzt mal Pascal Groß, ich weiß, sind uns beide natürlich sehr, sehr nah, weil wir werden es gerne sehen, da kommt nicht jeder Pass an, aber du weißt, das, was sie machen, machen sie mit 120%. Ja. Und trotzdem haben die, also die freuen sich, dabei zu sein.
Ja.
Weil natürlich war immer der Traum, die haben irgendwann mit dem Fußballspiel angefangen und haben gesagt, irgendwann wollen wir mal Nationalspieler werden. Aber es war dann irgendwann, werden die 23 oder 24 oder 25 und dann sagst du, ja Mensch, Heidenheim ist auch schön.
Ja.
Und jetzt geht's mal nach Gladbach. Und auch die Gladbacher profitieren ja von dieser Tatsache, weil Tim Kleindienst ja auch nicht als Gladbach-Spieler auf die Welt gekommen ist, sondern sich dahin gearbeitet hat, Andrich Leverkusen. Das ist ja auch ein Spieler, vieles über Xhaka erzählt worden und auch völlig zu Recht. Aber Andrich ist ja der Spielertyp gewesen, der schon in den Jahren davor eigentlich das Mosaik vervollständigt hat. Weil kein typischer Bayer Leverkusen-Spieler, sondern er hat sich auch während seiner Zeit dort dieses Level erarbeitet. Und so wie er jetzt abschließt und so wie er plötzlich auch, wie man ihn auch technisch sieht, eben nicht nur im Zweikampf und nicht nur Haut drauf, aber auch mit einem Arbeitsethos, das wird die ultimative Lobhudelei, aber das ist, ich mag das gerne. Ja,
guck mal, der kommt aus dieser Hertha-Jugendschule, ne, ja, eigentlich, und ist dann, habe ich da irgendwas, oder?
Nee, ich habe bei mir
nur. Ach so, okay, weil du gerade an mein Ohr. Und da ist er ja eigentlich eher ausgemustert worden, und dann ist der wirklich über die liebevoll gemeint über, ja, die Provinz getingelt. Ja. Der hat bei Wien Wiesbaden vor 10 Jahren, ja, in der Blechküste, allen Respekt vor dem, was die da machen, ja, aber gespielt, ne? Und der ist mittlerweile eine prägende Figur bei Bayer Leverkusen, also, und wie du sagst, dieser Arbeitsethos und sich dann immer zu verbessern, und plötzlich kann der Fußball spielen mit einem Xhaka und einem Palacios. Ja, da kommen ja die Bälle, genau, in den Fuß. Und wenn der Wirtz dem den Ball zuspielt, dann bricht er sich nicht einen Fuß beim Stoppen oder sowas. Ne?
Und dann ist Crunch-Time kurz vor Schluss und man sagt, wo soll der Ball hin? Ja. Ach, guck mal, der Andrich.
Ja, genau.
Und dann kriegt er auch entscheidende Bälle in der entscheidenden Phase.
Also ich kann nur sagen, ich habe das Spiel mit meinem alten Mannschaftskollegen Blech geguckt, mit defensives Mittelfeld. Damals
ist der wirklich Blech?
Ja, Blechinger. Also, ja. Vierte Liga, und der hat gesagt, das passt. Blech, schöne Grüße, ne? Also, war zufrieden. Blech.
Ja, und müssen wir jetzt irgendwie eine Petition starten, dass Freiburg das deutsche Wembley wird? Oder?
Mit den 7-0-Siegen, ja, meinst du? Das
ist schon Wahnsinn, oder?
Ja. Gut, jetzt die Gegner muss man natürlich, ja, auch ein bisschen...
Immer so B-Ware, Katar und solche Geschichten, aber...
Aber ich finde ja Freiburg das gut. Ist ja eigentlich ein sehr positives Publikum auch dem SC Freiburg gegenüber. Wenn die Nationalmannschaft, ja, kommt, ist eigentlich immer gute Laune. Das ist, ja, so eine schöne Stadt auch einfach. Ja. Da bist du schon gut gelaunt, wenn du da hinkommst. Also ich finde Freiburg so als kleines Wembley, das könnte mir schon gefallen lassen.
Die haben doch jetzt wahrscheinlich auch noch 25 Grad, da ist ja immer schön.
Ja. Wärmste Stadt Deutschlands.
Wobei, die haben auch den ersten Schnee. Ja, also klar. Ich habe da auch schon, ja, gestanden.
Schön, wenn auf der Halde oben bei 1146 in Freiluftbasis.
Da peitscht es über die Höhen. Ja, da hast du gedacht, das ist doch der Sommer, war doch gestern noch Sommer.
Ja, ja, klar.
Ja. Also, weißt du, wo sie auch mal, die könnten auch mal wieder ein Länderspiel in Dresden machen, finde ich. Das nur mal so.
Definitiv.
Jetzt spielen sie ja in Ungarn.
Ja.
Und da sind wir auf Platz 206 in den Podcasts.
Naja.
In Ungarn.
Ja, also. Ist doch gut.
Ja, und? Müssen wir nochmal hin nach Budapest?
Ja, ne?
Sollen wir da mal einen Live-Auftritt hinlegen?
Ja, ganz genau.
Haben wir was sagt denn die Community eigentlich?
Erstmal zeige ich euch die 206 hier. Ne? Habe ich gerade rausgeholt.
In Thailand, 59.
Ja, 10 runter.
Vergangene, ja, aber Woche. Slowakei verstehe ich nicht, 107. Da habe ich eigentlich gute Verbindungen hin. Also, das verstehe ich nicht so ganz.
Also nirgendwo so schlecht wie in Ungarn. Aber
da ist die Community für euch.
Kannst du ein bisschen größer machen.
So.
Beide auch bestimmt Teil der DFB-Doku. Es gibt eine Doku, ne, bei RTL.
Ja, ja, bei uns.
Ohne Gänse diesmal.
Einen Trailer, ja, gesehen. Ohne Gänse und ohne fahrende
Teelichter. Also es gab schon 2-3 Mal die Anregung in der Community, dass Wolf ja noch mal was zu Mamouche sagen wollte. Vielleicht heben wir uns das für den zweiten Part auf.
Ja. Und da waren im Europapark, muss ich sagen. Meine Kinder sind Zeuge, da war ich schon drauf.
Du, ja, warst schon drauf?
Ja, klar.
Gibst du auch so ein Foto?
Ja, ja,
hast klar. Du so viele Kinder wie sogar, die bosnische Nationalmannschaft?
Ich war sogar in der, wie hieß das nochmal, die Hölle von Novgorod. Das ist oben in der Ostsee in dem Park. Das ist die steilste Indoor-Achterbahn der Welt.
Wo ist die denn?
An der Ostsee, wie heißt das da nochmal? Es gibt den Ostsee, den Heide, der Hansapark. Hansapark. Ja. Und da gibt es Höhle oder ich weiß nicht, muss ich nochmal, ich habe eine Urkunde, bringe ich nächstes Mal mit, von Novgorod. Also ich kam dahin mit meiner Tochter, da steigen vor mir so 4 Bengel ein, also hinter uns, da sag ich, wollte tauschen, ich setze mich da mit meiner Tochter, mit meiner Jüngsten, nach hinten, zweite Reihe, da sagt er, das Ding ist so schlimm, das ist völlig egal, wo du sitzt. Und dann kamen die Bahnen, die vor uns gefahren, ja, sind, und da hat keiner gelacht, normal lachen die Leute hier leider leichter. Ich hab gedacht, Junge, was machst du hier? Grausam, wirklich, wirklich.
Und es war Indoor.
Ja, also die, dunkel, nee, nee, die fuhr auch draußen, aber dieses steile Ding, und der fiel nicht um 90 Grad, sondern der fiel 97. Ey. Also ins Negative nochmal rein. Das bringe ich mit, das Foto. Nele und ich drauf, muss man ehrlich sagen. Hut ab.
Das wird, ich fahre gerne Achterbahn.
Ja. Aber ich finde, je älter man wird, umso mehr lässt man sich um eine Ausrede einfallen.
Ja, umso häufiger hat man gesehen, wo so eine Gondel mal ausgekoppelt,
ja, ja,
ist.
Ja,
ne?
Ja, ja, Wahnsinn.
Gott. Du ein Achterbahnfahrer?
Absolut.
Auch, ne?
Ja. Wollen wir mal? Ich meine, wir haben ja schon einen Ausflug nach Heidenheim gemacht.
Eine Achterbahnausfahrt.
Na klar,
schön. Ich glaube, Busch. Dürfen Hunde damit rein?
Dann fahren wir an die Ostsee, mal mit Kiel oder Rostock Gas spielen, gehen dann schön auf die Hölle von Novgorod.
Heißt dann auch noch die Hölle von
Novgorod. Habt ihr die Harry Kane-Statue heute gesehen?
Nee. Hast du sie da?
Ich habe sie dabei.
Ja,
zeigen wir mal. Seht ihr eine gewisse Ähnlichkeit?
Nee. Das ist genauso wie das Ding am
David Flur. Beckham, das ja. ist so David Beckham.
Der sieht aus wie Bobby Moore eigentlich ja, fast ja, eher.
Guck das mal, ist Bobby doch Moore. Wahnsinn, oder?
Das ist genau wie die Statue von Ronaldo am Flughafen von Madeira. Die erkennt ja eigentlich auch keiner.
Ja.
Also wie kann man sowas als Kunst verkaufen? Also
das sieht wirklich so aus, als sei beim Photoshop eine mit der Maus
ja.
falsch abgebogen.
Ja.
Ja. Das ist hier auch...
Also das Kinn zum Beispiel ist ja relativ markant bei Kane.
Ja.
Sehe ich gar nicht da, ne?
Da muss aber doch irgendein kundiger Fußballbeobachter
muss doch mal drüber gucken.
Zu dem Künstler gehen und sagen, pass auf, das ist wirklich eine tolle Statue. Es ist eine Spitzenstatue, ja. aber es ist nicht Harry Kane.
Aber also der Ball ist rund.
Ja. Und das Trikot, glaube ich, ist auch richtig. Aber das macht er ja auch nicht an einem Tag. Also der muss ja im Gesicht, irgendwann muss ja einer mal, puh, das wird aber jetzt schwierig mit den Herren.
Und wenn er sagt, pass auf, mach doch das Trikot und den Körper. Mhm. Und wenn du beim Gesicht bist, dann sagst du mir Bescheid, dann komme ich noch.
Ganz genau.
Da bringe ich dir nochmal ein aktuelles Bild mit.
Ja, aber Cristiano Ronaldo, genau, ist der Klassiker, der...
Ja.
Ist natürlich auch wirklich fantastisch.
Gut, die Frise kennt man noch, aber das Gesicht ist ja auch Wahnsinn. Das sieht ja aus wie Toni Kroos fast, oder?
Und
Obacht.
Nein, wirklich, der hat ja so eine ähnliche Person, ne?
Ja. Und vor 2-3 Wochen, ich slide mal weiter. Dwayne Wade. Basketballspieler der Miami Heat ist auch sehr gut geworden.
Sieht aus wie Dwayne sein ärgerlicher
Opa. Du glaubst aber jetzt nicht, dass wir nicht wissen, wer Dwayne Wade ist, oder? Also, Timo?
Ich wollte das jetzt nur, weil wir sind ja auch.
Ach so, okay.
Gucken ja nicht alle Basketball. Ja,
okay.
Das Dwayne, sein ärgerlicher Opa.
Dwayne, bist du denn?
Kurze Pause, dann geht's weiter. Wir haben einen starken Zweitliga-Block noch. Wir reden über Eintracht Frankfurt. Auch in vorauseilendem Gehorsam ist das Topspiel am kommenden Samstag gegen Werder Bremen. Wir haben noch eine Sonderkategorie, die wir heute wieder beleben. Und den Wagner der Woche haben wir auch noch. Kurze Pause, bis gleich.
Zieh dich nicht aus, Amore mio. Komm doch nach Haus, Amore mio. Trink nicht zu viel, Amore mio.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf! Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Amore mio.
Komm, auf besonderen Wunsch.
Wer hat das besorgt?
Wer hat das gesungen?
Amore mio.
Das weißt du.
Nee.
Das weißt du.
Echt?
Bei jedem Glas, Amore mio.
Es ist in seiner absoluten Anfangszeit.
Diktatoriani.
Nee. Deutsch?
Ich weiß es nicht.
Community an? Machen wir die Community.
Roland Kaiser? Aber ich spreche gesagt, boah, da hat er echt ein bisschen anders angehört. Aber das passt natürlich zu ihm.
Ja.
Ah, geil.
Der hat die versautesten Texte im deutschen Schlager. Das muss man wirklich
übrigens,
sagen.
Das Ding heißt nicht die Hölle, sondern der Fluch von Novgorod.
Der Fluch von Novgorod.
Genau, so heißt, ich bin gerade darauf hingewiesen worden.
Von Nele.
Ja, klar.
Ja. Sehr schön. Und wir sind darauf hingewiesen worden, dass die Zeiten, wo es in Freiburg 25 Grad hatte, auch lang vorbei sind. Also auch da der Klimawandel erbarmungslos.
Aber redet man so da wie
nein, du? Nein, nein, nein.
Ich wollte gerade sagen, ne?
Das, ich habe das jetzt ein bisschen schwäbisch
ins Ländle schon mal zu kommen. Ne? Da ist er, genau.
Das ist er,
der und Fluch. Und wenn du da rechts, wo du das siehst, dieser hohe
das
Turm, der da hoch
ist. Das bin ich, da rechts, das bin ich.
Ja, aber dieser Turm, da fährst du nämlich hoch. Du wirst hochgezogen, dann wirst du zurückgeklappt und dann fällst du da runter. Das ist Wahnsinn.
Ins Negative.
Ich finde es jetzt nicht so spektakulär aus. Aber
ja, aber das ist ja nur ein Bild davon. Das Ding ist ja länger. Der Fluch von Novgorod ist die steilste Indoor-Achterbahn. Ich bring's mit, da steht's drauf.
Oh, ja.
Es ist aber Indoor und Outdoor.
Genau, kombiniert.
Also, weil nur Indoor wäre ja der Wolf im Schafspelz. Ja, ne? Also, weil das hat man ja gerade gesehen. Da knallst du an der Mauer lang.
Naja, klar.
Gott. Vielleicht, das ist wirklich ein Ausflugsziel wert.
Ja, klar. Der Fluch von Novgorod.
Hansapark.
Ja, klar.
Hört, wenn uns jemand beim Hansapark zuhört, ne? Willkommen. Wir würden kommen.
Freikarten.
Wir würden kommen. So.
So.
Was machen wir? Eintracht Frankfurt?
Gerne. Oder so, zweite Liga?
Ist Eintracht Frankfurt, Frage in die Runde, im Moment so mit das Spektakulärste, was man im deutschen Fußball haben kann?
Nicht nur in Deutschland, ich würde fast sagen, mitten in Europa.
Okay.
Ja? Und ich würde sagen, Mamouche, weiß man gar nicht, wo man den im Moment einschätzen soll. Auch auf jeden Fall internationale Klasse. Und die Eintracht für mich ganz klarer Top-4-Kandidat. Mhm. Das denke ich schon, weil sich die jungen Spieler enorm entwickeln, weil man in der Europa League vielleicht jetzt, da sind sie schon relativ gut platziert, vielleicht auch ein bisschen variieren kann. Das haben wir letztes Jahr bei Leverkusen gesehen. Wobei der neue Modus natürlich anstrengender ist, als das letztes Jahr gewesen ist.
Ja, stimmt.
Haben dann noch das Momentum, dass hinten von Stuttgart der Treffer da nicht zählt im letzten Moment. Larsson für das Alter sehr, sehr reif. Ikitike, der von vorn nach hinten Palindrom genau gleich gesprochen wird. Auch Wahnsinn. Trapp ist zurück. Die Abwehrstabilität.
Palindrom.
Palindrom. Palindrom. Palindrom, aber rhetorisch.
Palim, Palim.
Ich war am Wochenende im Palindrom feiern.
Ja, stimmt. Larsson finde ich auch überragend. Der ist so ein bisschen im Schatten.
Ja.
Es wird immer viel über die Jugend oder die Jungspieler da. Der Can Usun, von dem hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet, weil den habe ich ein paar Mal beim Club gesehen. Der ist ja
aber du hast ja keinen Platz.
Genau.
Das ist ja das, was Thomas sagt. Da bietet dir die Europa League die Möglichkeit, solche Jungs, die Belastung der Europa League, die Möglichkeit, solche Jungs dann mal vom Laster zu lassen und sich zu zeigen, weil dann stehen die als Alternativen zur Verfügung und treffen dann auch bei Kurzeinsätzen.
Wobei, Wolfi, da muss ich dir sagen, und dir auch, ich habe das Spiel Frankfurt gegen Slavia Prag gemacht für den befreundeten Sender. Und wie Slavia zum Beispiel da aufgetreten ist, eine Mannschaft mit Wettkampfhärte, mit Mut, also richtig hat mir das gefallen. Da werden die Jungs schon auch gefordert. Ja. Ne? Also das ist nicht, dass sie da irgendwie durch... Aber ich weiß, was du meinst. Da kannst du dann jetzt so mit 10 Punkten mal vielleicht ein bisschen ruschieren. Auch Matanovic ist ja eigentlich ein Riesenspieler, was der letztes Jahr in Karlsruhe gespielt hat. Aber die brauchen beide noch ein kleines bisschen, um dieses höchste Bundesliga-Niveau gerade zu adaptieren.
Aber das Verrückte ist ja, dass diese Sturmreihe der Frankfurter, wenn ich jetzt die vergangenen 8-9 Jahre zurückgehe, gab es immer wieder so 2-3 Stürmer von der Büffelherde über Gazellen, über, wie nennen wir sie jetzt, also outstanding Stürmer.
Guter Platz, um sich zu entwickeln anscheinend. Und wenn du das siehst, Mamouche, der war vor 4-5 Jahren, war der Ersatz bei der Wolfsburger Reserve.
Okay.
Also das ist eine Wahnsinnsentwicklung, finde ich, die der genommen hat.
Und trotzdem hast du in Frankfurt, glaube ich, ein gutes Klima. Mhm. Also irgendwie so ein stürmerfreundliches Klima. Also so ein...
Die lieben halt Offensivfußball
so, einfach, also wenn du da, ne? Irgendwie, das ist dieser lebensbejahende Stil. Mhm. Es scheint mir jetzt so Teil der DNA zu sein. Auch die Mannschaften werden ja so zusammengebaut. Die holen nicht einen Stürmer. Mhm. Wir sagen, wir brauchen nicht einen Zielspieler, sondern die holen drei. Mhm. Und dann ist es eher die Aufgabe, die alle drei zusammenzubringen. Das geht dann nicht immer, aber im Grunde muss es immer gehen, weil die Leute es auch irgendwie ein Stück weit erwarten. Mhm. Das ist nicht ohne Risiken, da gibt's auch mal eine zwischendurch. Aber grundsätzlich ist das ein faszinierender Stil, sehr gut zu gucken. Oh Gott. Ja, sehr gut zu gucken.
Wer ist das jetzt?
Das ist der erhobene Zeigefinger.
Der erhobene Zeigefinger.
Okay. Ich dachte, das wäre irgendwie vielleicht die Gastmutter von Oma Mamouche in Frankfurt oder so.
Aber wir können mal den zeigen mit dem lockeren Zeigefinger. Komm, Alex, zeig dich mal.
Zeig dich mal.
Das ist der hier seine Witzchen macht. Da sitzt er.
Guck mal.
Jawohl.
Witzchen, tralala.
Alex, der hier auch Merch, der hat ja unser Glanzparaden-Merch geschenkt letztes Jahr, ne?
Und Steffi ist er ganz im Hintergrund.
Und auf den Tisch warten wir hier nach wie vor. Guck dir an, wie das Ding hier ist. Die Ecke kaputt. Also auch da müssen wir mal was tun.
Aber was man bei Mamouche vielleicht auch noch sagen darf, ne? Ich glaube
Weihnachten, ja.
Im Kicker war heute ein großer Bericht über ihn drüber. Da haben die Trainer gesagt, wenn der beim Trainingsspiel 4 Tore geschossen hat, war der zufrieden, auch wenn die Mannschaft 6-4 verloren hat.
Ja.
Ich glaube, er hat das abgelegt. Und was so einem Spieler dann natürlich hilft, ihr könnt euch erinnern, letztes Jahr 4 Stunden vor Ende der Transfersommers, Kolomoani weg. Du hattest nur noch Mamouche.
Mm.
Und ich glaube, für so einen Spieler ist dann noch wichtig zu wissen, du bist erstmal gesetzt, selbst wenn du mal 2 schlechte Spieler hast.
Das stimmt.
Und das, glaube ich, hat ihn in seiner Entwicklung echt brutal weitergebracht.
Und ich glaube auch, wenn du dann so einen Lauf hast, also ich meine, der hat ja früher auch schon ein paar Mal einen Freistoß geschossen.
Ja.
Er knallt jetzt 3 Dinger hintereinander komplett artverwandt rein. Ja. Also das heißt, er weiß, dass er gerade den richtigen Lauf hat und im Training sagt er, komm, ich mache noch mal eine halbe Stunde, weil ich jetzt gerade den Run habe. Und das macht ja dann auch einen großen Spieler aus.
Also wenn Mittelstürmer oder er ist ja auch manchmal eine hängende Spitze, so gut Freistöße schießen, weil das ist ja normal immer was für einen Zehner, so den reinzustreichen oder sowas, dann weißt du, der platzt vor Selbstvertrauen im Moment.
Also
das
Ronaldo.
Das letzte Jahr, glaube ich, war ohnehin unglaublich wichtig für die Eintracht. Weil Ekitike hat ein halbes Jahr, um sich einzuspielen. Das siehst du jetzt. Mamouche, wie du sagst, hat das Vertrauen bekommen, hat nicht sofort das Vertrauen zurückbezahlt, aber wusste natürlich, dass er gewissermaßen unantastbar ist. Also, dass er selbst mit 7, 8, 9 Toren wahrscheinlich der beste Stürmer ist. Und das hat sich alles über ein Jahr entwickelt, mündete in die Europa League. Und ich weiß noch, wie es im vergangenen Sommer abging in Frankfurt. Klar. Also die waren nicht einverstanden. Das Umfeld war nicht einverstanden.
Überhaupt nicht.
Was man von Kröscher hört und Topmöller hört, das war alles okay. Aber auch nur, weil am Ende die Europa League-Teilnahme...
Weil Platz 6 mit wenig Punkten eigentlich auch stand. Ne?
Also mit der Punkteausbeute waren die bei weitem nicht zufrieden. Aber jetzt ernten die. Und zwar im massiven Stil. Also deshalb gehe ich voll mit dir, dass Eintracht Frankfurt eine Mannschaft ist, die auf jeden Fall unter den ersten vier landen kann.
Und bei Mamouche
international, entschuldige, wenn ich den Satz noch fertig machen kann, international in der Europa League sehr weit kommen wird.
Auf jeden Fall. Und das ist ja eigentlich auch ihr Wettbewerb. Ja. Die Eintracht ist geboren für die Europa League, muss man sagen.
Wettbewerb wird nach Eintracht Frankfurt benannt.
Ich bitte um Entschuldigung, weil manchmal ist das so, will ich reinkommen und denke, du bist am Ende, das war unhöflich von mir, da reinzugehen. Ich bitte darum, dies zu entschuldigen. Mhm. Mamouche war natürlich jetzt im Sommer auch so ein bisschen Thema, was ich bei, sagen wir mal so, Crystal Palace und Co. Aber das ist jetzt ja eine ganz andere Liga, ne? Also wenn du jetzt überlegst, okay, Salah geht vielleicht weg,
zwei Warum Kategorien nicht? Drüber.
Ne? Also tat und, ihm gut das Jahr Bundesliga, und sagt da, man in der Rückschau dann.
Und da sage ich, habe ich gewisse Zweifel, dass das dann funktioniert, weil es im Moment für ihn auch deshalb so funktioniert, weil es im Eintracht-Konglomerat so gut funktioniert. Also das hatten wir ja auch bei den Büffelherden und allen Vorgängerbanden, die es gab da in der Offensive. Korrigier mich, da war jetzt keiner dabei. Da hat man immer gesagt, das ist einer fürs oberste Regal. Der muss nach Liverpool, der muss zu Real Madrid, Jovic, Rebic, wie sie alle heißen.
Milan und so.
Alea und so. Also da knallt es jetzt richtig. Und es knallte bei keinem. Richtig. Also,
Kolumuani
der
ist schon richtig stark. Und Haller, glaube ich, in der Form, die er in Dortmund hatte, direkt rund um seine Krebserkrankung. Aber der Rest bin ich vollkommen bei dir. Das hat nirgendwo mehr so gezündet, wie das bei der Eintracht gewesen ist.
Ja, also das scheint mir in sich extrem stimmig zu sein. Deshalb gut, dass sie in Frankfurt die Ruhe bewahrt haben, auch mit Topmöller. Und das Ganze als Teil einer Entwicklung, als Teil eines Prozesses gesehen haben, das ist organisches Wachstum in die richtige Richtung.
Bei Mamouche frage ich mich so, weil du gerade Salah und Liverpool gesagt hast, die Frage ist immer, wo passt der denn hin vom Profil her? Also du hast ja Mannschaften wie Barcelona, die gehen nur auf Ballbesitz. Du hast eine Mannschaft wie Liverpool, die haben sich jetzt ein bisschen vom Klopp-Stil ein bisschen weiterentwickelt. Du hast Mannschaften wie City, die erdrücken den Gegner. Aber du brauchst ja dann auch Leute, die da drauf passen. Ne? Was willst du mit einem Konterspieler, der permanent vorne den Gegner bespielen muss. Ja. Aber Mamouche hat irgendwie viel. Also ich kann den noch gar nicht in so ein Schema unbedingt reinpressen.
Und das macht ihn so besonders für Eintracht Frankfurt und macht es dann vielleicht auch für einen anderen Club oder für ihn bei einem anderen Club dann schwieriger, wo er sich klarer positionieren muss.
Oder vielleicht sogar leichter, weil er eben nicht in ein Ding so festgepressen kann, sich es nachher dann vielleicht aussuchen sogar. Ne?
Ja. Gut, dann wechseln wir die Liga, weil das haben wir vergangene Woche schon angeteased und nicht ganz eingehalten.
Zweite Liga.
Komm jetzt, machen wir.
Zweite Liga, reden wir über Köln, HSV, Schalke.
Ich muss mal versuchen mit einem Satz. Der FC ist ergebnistechnisch da. Und ich finde es erstaunlich, dass Schwäbe, ich habe die beiden Spiele gesehen, gegen Kiel war ich im Stadion und in Hertha hat er 3 Bälle aufs Tor bekommen. Die musst du halten, hat jeweils eine Flanke unterlaufen und trotzdem scheint er der Mannschaft eine gewisse Stabilität gegeben zu haben. Struber hat sich erstmal verabschiedet von seinem Ding gegen Fürth, das war kein Sahnefußball, aber ganz wichtiger Sieg.
Ja.
Damit ist der FC, weil die anderen nicht weggehen, nach wie vor eigentlich der Aufstiegsfavorit Nummer 1, würde ich sagen. Der HSV, wir haben sie gelobt nach Düsseldorf und Magdeburg. Ich finde, Klatzel und Reis ist unfassbarer Aderlass. Und dass in Braunschweig war ein Rückschritt in die schlimmsten Jahre eigentlich wieder. Elversberg, finde ich, kannst du mittlerweile verlieren, weil das hört sich schlimm an als HSV, aber das ist eine richtig gute Zweitligamannschaft. Mhm. Baumgart, glaube ich, muss jetzt schon gucken, dass er, ich mag ihn ja, aber dass er jetzt die Kurve bekommt. Und Schalke 04, 163 Millionen Schulden und betteln jetzt ihre Mitglieder ein, dass sie für 250 Euro Gut- und Wertscheine lösen, die sie nach 5 Jahren zurückkriegen, ohne Zinsen. Da lecke, also da sage ich jetzt ganz ehrlich, leck mich fett. 163 Millionen Schulden.
Ich finde das Wahnsinn.
Da hast du übrigens zum dritten Mal hintereinander jetzt in den positiven Zahlen, weil das ja immer erzählt wird mit Kühne, also den ist ja längst ausbezahlt, aber 163 auf Schalke finde ich Wahnsinn.
Weißt du, was ich mich frage? Wie geht das?
Weißt du was, ich glaube, die hatten damals einen Kader für Champions League ausgelegt, Clemens Tönnies, Horst Held, Christian Heidel, viel Geld, holle Säcke. Und wenn du dann ein Jahr Europa League spielst, geht's noch. Wenn du ein zweites nicht in der Champions League spielst, drittens, bringt dich die Gehaltsspirale um.
Alter, aber 103.
Ja, und dann lagen die mit Lungenentzündung im Bett und da kam noch Corona. Also ja, es ist wirklich so. Was da ein Geld verbrannt wurde, deshalb braucht mir auch ehrlich gesagt keiner zu kommen, der jetzt sagt, ja, Clemens Tönnies ist der Heilsbringer. Natürlich könnte der vielleicht einspringen, aber der ist auch mit Ausgangspunkt dieser Entwicklung. Und die jetzige Führung wirkt auf mich relativ...
Ja, das hat er tatsächlich diese Geldströme zu verantworten oder waren das Sportdirektoren,
die das dann
durchgeschleift haben? Ja.
Tönnies mit denen, also da ist keiner alleine, aber der Kader war viel zu teuer und als dann irgendwann die Champions League nicht mehr da stand, wurde es schwierig.
Ehrlich gesagt, ich finde das eine Wahnsinnszahl.
Ich auch.
Ich finde das eine Wahnsinnszahl, weil eigentlich sagt dir diese Zahl, da kann in den nächsten 10 Jahren nichts passieren. Nach oben.
Nee.
Also da musst du eher aufpassen, dass das nicht...
Ja.
Also dass du dich nicht irgendwann mal abmelden musst.
Und du hast ja jetzt keinen mehr mit Fußballsachverstand, außer vermeintlich Ben Manga, der hat in Frankfurt einen Top-Job gemacht, in Watford war es jetzt nicht so. Und er ist jetzt der alleinige Sportverantwortliche und er hat Spieler geholt wie Younes. Das gibt ja auch Gründe, warum das nirgendwo dauerhaft geklappt hat. Süller ist ein guter Mann, den sie verpflichtet haben vorne. Ich meine, so schlecht, wie sie jetzt da stehen, müssen sie eigentlich nicht da stehen.
Aber es ist ja kein Aufstiegskader.
Ganz genau, das wollte ich sagen. Ja. Es ist kein Kader, mit dem du jetzt aufsteigen kannst. Und sie haben mir gesagt, sie müssen eigentlich nächstes Jahr aufsteigen. Das ist schon krass.
Ja, aber selbst wenn du nächstes Jahr aufsteigst, du wirst ja die 163 Millionen wirst du ja nicht los.
Also nein, dann brauchst du irgendwann also wahrscheinlich einen Investor. Und wenn aber jetzt ein Investor kommt, das ist ja das nächste Problem, da ist die Braut ja nicht mehr schick. Die müssen ja eigentlich praktisch alles holen, wer überhaupt jetzt noch kommt.
Du musst ja eigentlich für null laufen lassen.
Ja klar, überleg dir das.
Damit mal. So ein potenzieller Investor die Schulden mitschluckt.
Ja. Und jetzt gehen diese Leute, die ja wirklich aus einer strukturschwachen Gegend kommen, für die Schalke das ein und alle ist, jetzt zahlen die noch 250 Euro pro Mitglied, ist die Hoffnung. Weil wenn jedes Mitglied eins zeichnet, haben sie 50 Millionen. Überleg dir das mal.
So, und dann bist du aber bei 113, Miese.
Ja, klar.
Also, was ist das für eine Rechnung? Also wirklich. Also,
ja, aber du musst ja irgendwie mal wieder...
Natürlich, du musst zu Cash kommen. Ich verstehe das alles. Ich habe jetzt auch hab mich jetzt auch selbst aus meinem BWL-Studium vor dem Vordiplom unehrenhaft entlassen. Also es mag sein, dass es einen Teil gibt, den ich nicht verstehe. Mhm. Aber mit 163 Millionen Miese und der Hoffnung auf 50 Millionen frische Erlöse verbleiben ja immer noch...
100.
Also ich würde hier auch sitzen und würde sagen, 13 Millionen Miese. Das ist aber mein lieber Schieber.
Deshalb habe ich ja letztes Jahr mal gesagt, als sie im Abstiegskampf waren, die würden wahrscheinlich noch nicht mal eine Lizenz für Liga 3 bekommen. Und es ist ja eine Katastrophe, egal wie man zu Schalke steht, das ist ein ganz großes,
100%.
Geiles Stück Fußballkultur Deutschlands. Ja. Das ist Wahnsinn.
Das tut einem in der Seele weh.
Und selbst wenn Leute wie Marc Wilmots dahin kommen, wo du sagst, boah, das ist einer aus der großen Zeit, Eurofighter, hat gegen Inter das Ding geschossen, der kann auch nichts bewegen. Woran das lag, da ist man ja teilweise nicht dran. Jetzt ist Juri Mulder da, Interims-Sportvorstand, weil sonst auch keiner mehr, boah, du kramst ein bisschen in deine Erinnerungskiste.
Aber auch das, es ist ja dann dieses Bestreben, Altvordere zu holen, alte Helden wieder zu einzusetzen, auch ein Stück weit zu instrumentalisieren, also auch für die breite Masse. Aber Leute jetzt ohne klare, klassische Expertise, einer, der da mal den, also den wirtschaftlich den Verein in eine gewisse Ordnung bringt, ja, wieder.
Das macht
ist ja aber da 163 Millionen, das ist ja irre.
Aber die machen irgendwie einen Volkshochschulkurs, BWL, und dann dürfen die da Interimsmanager
ja
sein.
Aber da ist diese, ja, die ist Schatzmeisterin, ja, Rühl Hammers, die hat wirklich den Rotstift da. Dafür wird sie teilweise auch kritisiert, weil es dann heißt, wahrscheinlich wie bei unserer Bundesregierung, wir müssen irgendwann mal investieren.
Der schlimmste Job, den du haben kannst.
Ja. Ist sie das, oder was?
Ja, nein.
Ach so. Nein, aber das ist ja ein Himmelfahrtskommando, musst total du ganz ehrlich sagen. Ne? Ja,
vor allen Dingen,
und dann sitzen die bei der Jahreshauptversammlung mit 6.500 Menschen. Früher waren auf Schalke da 20.000, ja, da ist noch nicht mal die Arena geheizt. Ja. Weil ja, also Heizungskosten müssen wir uns auch sparen.
Klar.
Nein, das ist auch nicht mehr lustig. Wir haben vor, ja, 5 Jahren noch Champions League Achtelfinale gespielt. Überleg dir das mal.
Ja. Boah. Du weißt gar nicht, was du dem Club wünschen sollst, ne? Also, weil das kann ja, also du kannst mit Schalke im Moment keinen Ad-Hoc-Effekt erzielen.
Kaum.
Also nochmal, selbst wenn du 50 Millionen jetzt gewinnst, also lindert es die Armut, aber du bist immer noch bettelarm.
Ja. Gut, Olympique Lyon hat 550 Millionen Schulden. Gut,
das, ne, ist ja nochmal, es gibt Clubs, ja, international, die wirtschaften mit noch deutlich höheren. Ja.
Aber bei Schalke ist im Moment, da gebe ich dir vollkommen recht, man hat keine Idee, wo jetzt plötzlich Geld herkommen, ja, soll, dass du sagst, wir fahren das mal um 100 Millionen runter, ja, investieren ein bisschen, steigen dann auf, haben höheres Fernsehgeld.
So genau.
Ja. Also deshalb sagt der Schalke, wenn ich das noch sagen, ja, darf, ganz extrem, sagt ja Schalke, wir müssen auch das Fernsehgeld anders verteilen, weil wir sind ein Verein, dessen Stadion jedes Mal ausverkauft ist. Wir treiben den Zuschauerschnitt nach oben. Die Attraktivität der Marke Schalke ist immer noch da. Unsere Fans mit der Choreografie. Wir kriegen aber in der zweiten Liga, wird ja verteilt, glaube ich, im Schlüssel 80-20. Da gibt es ja ein paar von den Traditionsvereinen, die das sagen. Aber wenn du schon auf so Ideen kommen musst, die sicherlich auch nicht ganz unberechtigt sind in ihrer Idee, dann weißt du, wie kritisch das Ganze ist.
Und die leben natürlich auch immer, finde ich, noch so ein bisschen diesen nostalgischen Gedanken der Knappenschmiede. Aber wer hat da jetzt zuletzt mal ein bisschen Patte reingebracht? Ne? Der Thailand Bulut ist, glaube ich, auch einer, der ein ganz guter Kicker ist. Aber es ist jetzt ja nicht so wie bei Sané, dass du sagst, okay, da kriegen wir vielleicht mal 5 Scheine für, ne?
Schon länger. Auch die haben Leverkusen, Köln und Dortmund haben denen im Bereich im Moment so ein bisschen den Rang abgelaufen.
Ja.
Norbert Elgert und die Knappenschmiede.
Guter Mann.
Ja, und das ist noch Tafelsilber. Also das, ja, ist das letzte Tafelsilber, was sie noch haben. Und das ist jetzt
und
nicht
die Arena halt, ne?
Ja, genau. Aber das sind jetzt noch keine, was die Knappenspiele betrifft, noch keine wirklich werthaltigen, ja, Silberlinge. So. Oh Gott. Das, nochmal, man weiß nicht, was man ihnen wünschen soll. Also bei manchen ist es ja dann gut, oder sagst, steig mal ab. Das ist ja Quatsch.
Nein, das
wenn du sagst, bleib mal drin, dann musst du irgendwann vielleicht Konkurs anmelden. Wenn du sagst, steig mal auf, wird's ja auch nicht besser erstmal, weil es auch ja eine sportliche Perspektivlosigkeit gibt. Echt schwer. Echt schwer.
Wagner der Woche haben wir noch, ne?
Da wieder. Der Wagner der Woche.
Ja, ich gucke ja gerne noch mal auf andere Sportarten. Hütz-Grabitz haben den ATP-Titel im Doppel gewonnen. Die ersten Deutschen, die das geschafft haben, haben ja auch zweimal schon die French Open gewonnen. Hab das Spiel gestern gesehen, wurde ja auch bei uns übertragen. Finde ich eine überragende Leistung. Mhm. Grabitz ist ja schon länger dabei, hat ja früher mit seinem Partner Mies gespielt, mit Pütz zusammen. Tolle Leistung, es wäre ja leider im Halbfinale ausgeschieden im Einzel, aber die beiden machen richtig Spaß. Und ich hoffe, dass sie nächste Woche im Davis Cup was für Deutschland holen.
Ja.
Also du hast 27 Sendungen am Wochenende gemacht und noch ein paar Stündchen Tennis
geschaut. Nee, am Wochenende habe ich ja tatsächlich mal frei gehabt.
Ja, ja.
Ich war 11.11. feiern, ich war in Zandvoort, ich war, hab Tennis geguckt, auf der Couch gelegen.
Was war denn in Zandvoort?
Ich war ein bisschen in den Sonnenuntergang entgegengeritten.
Kultur.
Ich war in Zandvoort.
Schön, und weißt du, durch den Sand gehen, ja, ein Bierchen trinken in der Sonne, die Sonne hat geschienen. Ja,
geritten bist du, also auf dem, ja, Pferd.
Meeresrauschen vor allen Dingen auch. Meeresrauschen, da schlafe ich immer gut. 10 Stunden einfach durchgepennt, gut.
Im Zelt, am Strand.
Ja, und am Pferd geritten, man kann da sogar am Strand
Also fahren. Wir fahren erst diese K.O.-Achterbahn.
Ja, genau. Fluch von Novgorod.
Die Hölle von der Fluch von Novgorod. Und reiten dann am Strand von Zandvoort mit einem Bierchen in der Hand im Sonnenuntergang entgegen und gehen dann in unser Zelt.
Ganz genau.
Das so. Ist ein Survival-Trip. Das ist ein Survival-Trip vom Allerfeins.
Ah, herrlich.
Ein toll, aber tolle Leistung.
Ja. Definitiv.
Doppel ist eh cool. Also
ja, Doppel ist auch cool. Ist sehr cool. Ich meine, du hast ja Tennis früher auf einem gewissen Niveau gespielt, aber ich finde Doppel brutal attraktiv im Fernsehen.
Ja.
Ne?
Ich würde ja gerne mal ein Doppel der Glanzparade im Trendsport Padel machen. Da hätte ich Bock drauf.
Kann man mal versuchen.
Puh. Du bist gut.
Gepaddelt habe ich noch.
Können wir echt mal machen.
Auf der Achterbahn?
Also pass auf, erst auf die Achterbahn, dann gibt es ein Paddle-Doppel und dann auf dem Pferd in Zandvoort.
Mit einem schönen kalten holländischen Bier und einem Fischbrötchen einfach dem Sonnenuntergang entgegenreiten.
Und dann,
zum guten Schluss müssen wir eine Kategorie wiederbeleben.
Oh, sind sie wieder da?
Ich weiß, es gibt viele Anfragen, aber es wäre super wichtig.
Das hat mir gut gefallen. Sind sie wieder da? Du meinst die stillen Stars? Ja. Nee, die stillen Stars aus Saudi-Arabien sind.
Nein. Ich war heute bei der Vorbesprechung nicht dabei.
Die stillen Stars aus Saudi-Arabien liegen, glaube ich, auf ewig in der Mottenkiste. Ja, okay. Seit da Spieler gepeitscht werden für Misserfolg, können wir nicht mehr ernsthaft machen. Nein! Wir haben Post bekommen!
Oh!
Und daran anschließend. Eine ganz wesentliche Information wurde uns zugetragen. Das wird die Freunde der Kreisklasse interessieren. Der SG Aberhausen-Fiesewarden hat einen neuen Trainer. Sie haben einen neuen Trainer verpflichtet. Und weißt du, wer es ist? Kommst du nie drauf. Wisst ihr, wer neuer Trainer der SG Aberhausen-Fiesewarden ist? Erste Kreisklasse.
Ist das hier irgendwo in der Nähe, oder?
Niedersachsen, glaube ich.
Nee. Tipp? Gar keine Ahnung.
Ancelotti?
Noch ein?
Das Produkt?
So hast du zuletzt beim Parmesanbaum geguckt.
Thomas Schaaf.
Hatsch. Oh. Noch ein Versuch?
Alf.
Weißt du, wer es ist?
Das ist doch jetzt.
Neuer Trainer der SG Aberhausen-Fiesewarden ist Julian Wendland.
Julian Wendland?
Das ist, also, hat keiner mitgerechnet. Boah,
das ist aber echt. Ich meine, die sind jetzt in der Winterpause schon und meinst du, die können die 10 Punkte auf den TuS 1 Waden noch einholen?
Bin ich überzeugt. Oben oder unten?
Platz 4 sind sie.
Ah, okay, gut.
Also, wenn es einer schafft, dann schafft es Julian Wendland.
Definitiv.
Also davon bin ich überzeugt.
Das Wendland liegt ja auch in Niedersachsen.
Das ist ein Coup, das ist Sky-exklusiv. Ne. Ein absoluter Coup.
Moment, da muss ich jetzt nochmal gerade fragen. Ja, Medizincheck, ja, Medical, ja.
Ein Trainer macht kein Medical, egal. Aber danke.
Deal da.
Musste kerngesund sein. Ja. Wir haben ja Informant Luca hat uns...
Spielt der zweite Relegation? Das wäre die Frage, Timo. Spielt der zweite dort Relegation? Das ist normalerweise dann farblich unterlegt.
Ja, okay. 1 und 2.
Und wie viele Punkte Rückstand auf den zweiten?
Auf BV Bockhorn sind es nur 8 Punkte.
Und gleiche Anzahl von Spielen?
Ja.
Und da hat Jürgen Wendland einiges zu tun.
Ja. Julian. Der Vater war Jürgen. Jürgen. Also der Sohn vom alten Wendland ist es. Der macht's und er wird's gut machen. Das war die Glanzparade für diese Woche. Danke, Thomas Wagner. Danke, Timo Schmidtchen. Thomas, nächste Woche du?
Nee, nächste Woche Buschi.
Buschmann?
Ja. Buschmann.
Im Rahmen der Feierlichkeiten.
Jetzt zieh dich aus, Amore mio.
Im Rahmen der Feierlichkeiten?
Ja, wieder 60. Der Buschmann wird 60. Der Wagner geht auf die Achterbahn, ich reite dem Sonnenuntergang entgegen und Timo liegt einfach nur im Zelt. Bis nächste Woche, sportlich bleiben und tschüss.
Hast du deinen Spaß, Amore mio. Wir sind allein, Amore mio.